Dankeschön für das Einstimmen zur Predigtstunde. Ihr lieben Chorsänger und ihr lieben Hörer, das singt sich so leicht, oder? Ich meine, theoretisch, alles will ich weinen. Und in der Praxis? Die Astrid hat vorhin den Eltern und auch den Leitern Mut gemacht. Du hast gesagt, die Arbeit, die ihr tut, ist eine enorm wichtige Arbeit. Ist das richtig? Ja oder nein? Eins, zwei, drei. Drei sprechen für alle. Es ist eine enorm wichtige Arbeit. Und weil die Arbeit so wichtig ist, geht es mir in der Predigtstunde jetzt mal nicht um das Thema Kinder, sondern um euch. Als Mütter und Väter, als Leiter. Mit diesem Thema sind wir bei diesem Punkt hier auf dem Flipchart. Da war eine der Erwartungen, persönliche Veränderung, mein Vorbild für meine Kinder. Und ich habe auch an die Kinder gedacht, und zwar jetzt nicht mit einer Kindergeschichte, sondern mit was anderem. Ich würde gern mal herausfinden, wie konzentriert Kinder bei einer Predigt zuhören können. Ich weiß, es fällt euch vielleicht nicht so leicht, aber ich mache es euch ganz leicht. Ihr nehmt ein Papier und schreibt ein Wort drauf, Jünger. Und dann zählt ihr, wie oft ich dieses Wort gebrauche heute, in dieser nächsten Zeit. Wenn ihr noch nicht schreiben könnt, eure Mutter, euer Vater soll euch das schnell draufschreiben, das Wort Jünger. Und dann immer einen Strich machen, okay Kinder? Strich heißt jetzt, hat er gesagt. Strich heißt wieder gesagt und Strich nochmal gesagt. Und dann zählt ihr das am Ende zusammen. Ich möchte gerne eure Summe hören. Für alle Kinder, die etwas älter sind, gibt es ein zweites Wort. Das heißt Jüngerschaft, also eine Ergänzung. Das sind dann schon zwei Worte für alle, die älter sind. Ihr zählt diese beiden Worte und passt mal auf, es gibt eine Mutti, die zählt mit. Und dann werden wir mal feststellen, wer von euch die richtige Zahl hat. Einverstanden? Also Jünger und Jüngerschaft. Jüngerschaft, der große Gedanke Gottes. Wir könnten sagen, im Erlösungsplan. Der große Gedanke Gottes im Zueinander, im Füreinander, im Miteinander. Der große Gedanke unseres liebenden Gottes. In dem Verständnis, gerettet sein gibt Retter Sinn. Und wie viel mehr empfinden hier Eltern für ihre Kinder? Wer möchte seine Kinder nicht gerettet wissen, einmal im Himmel und auf der neuen Erde? Zeig das mal auf, bitte. Wer möchte das nicht, dass die Kinder dort sind, wo du sein willst? Hallo? Eigentlich müssten alle Hände oben sein. Versteht das gar nicht. Oder habt ihr die Frage nicht verstanden? Ah, okay, das ist ja in Ordnung. Ich spreche jetzt Deutsch. Einverstanden? Wer von den Eltern möchte nicht, dass die eigenen Kinder einmal im Himmel und später auf der neuen Erde sein werden, mit euch gemeinsam. War das deutsch oder anders? Wer möchte es? Ja. Das war ein Eigentor, oder? Nennt man das so? Wer möchte das nicht? Wie kann ich so eine Frage stellen? Aber gut, vielleicht war das unbewusst eine Prüfungsfrage, wie gut ihr dabei seid. Das kann ja auch sein. Also, wir möchten das alle. Das ist unser ganz großes Ziel. Die Frage, die sich immer wieder auftut, ob das Eltern sind oder Leiter, wie werde ich zum Licht für Jesus in meiner Familie, besonders für meine Kinder? Die Antwort: sei ein Jünger. Zweite Frage: Wie halte ich das Feuer des Heiligen Geistes, das Feuer des Glaubens in mir als Vater, als Mutter zum Brennen? oder am Brennen. Wie geht das? Antwort: Sei ein Jünger. Und Frage 3: Wie kann ich von Neuem mit dem Feuer des Heiligen Geistes, dem Feuer des Glaubens, entfacht werden? Mit dieser dritten Frage möchte ich auch die ansprechen, die sich vielleicht ausgebrannt fühlen, Burnout erleben oder erlebt haben. Die sagen, ich bin irgendwie am Ende, ich bin eigentlich am Verlöschen. Und hier, ihr Lieben, da ist es kein anderer als Jesus selbst, der uns diese Verheißung gibt, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Das ist eine Verheißung für alle, die sich am Ende fühlen. Und glaubt mir, auch Eltern, passt auf die Frage, auch Eltern können dahin kommen, dass sie sich am Ende fühlen. Ist das richtig, ja oder falsch? Ja oder nein? Ich fühle mich am Ende. Ausgelaugt. Und Kinder können saugen. Ich meine jetzt nicht nur der Säugling, sondern ich meine einfach, Kinder können saugen an den Nervenkräften der Eltern. Und Jesus sagt, ich bin bereit, den glimmenden Docht zu einem neuen Feuer zu entfachen. Und ich glaube, das ist das, was wir uns auch alle wünschen. Wie war die Frage noch einmal? Wie kann ich von Neuem mit dem Feuer des Heiligen Geistes, das ist das Feuer des Glaubens, entfacht werden? Und die Antwort ist eigentlich dieselbe. Bleib einfach ein Jünger. Sei sein Jünger. Ihr Kinder, seid ihr dabei? Ich frage noch nicht nach der Zahl. Ich will nur wissen, ob ihr dabei seid. Striche machen, ja? Aber korrekt, nicht einen zu viel oder einen zu wenig. Wie kann ich der Not in meinem Umfeld begegnen? Antwort: Sei ein Jünger. Wie kann man Trauernde trösten, Einsamen Zeit schenken? Sei ein Jünger. Wie kann man zwischenmenschliche Spannungen in der Familie, in der Gemeinde entkräften? Sei ein Jünger. Wie kann man Kranke im Glauben stärken und Entmutigte wieder ermutigen? Sei ein Jünger. Wie kann man in der Gemeinde, du in deiner Gemeinde, wie kannst du die Beziehungen enger knüpfen, auch mit Freunden, um andere zum Glauben zu gewinnen? Sei ein Jünger. Und wie kann ich, und das war hier diese Erwartung auf dem Flipchart, wie kann ich in meiner Familie, besonders meinen Kindern, ein gutes Vorbild sein? Wie kannst du selbst zufriedener und glücklicher werden? Sei ein Jünger. Und man könnte jetzt hier weiter fragen, wie kann ich? Als ich mich mit dieser Thematik beschäftigt habe, habe ich für mich persönlich herausgefunden, die Antwort ist immer die gleiche. Sei sein Jünger. Vor etwa 10 Jahren, ich war Prediger in Südafrika in einer deutschen Gemeinde, da kam ein junges Paar zu mir. Sie wollten gerne getraut werden. Sie waren nicht mit der Adventgemeinde irgendwie in Beziehung, aber sie wollten in der Adventgemeinde getraut werden. Und so habe ich meine erste Trauung auf Südafrikanisch erlebt. Nach dieser Trauung, sie kamen dann auch regelmäßig zur Gemeinde, wollten sie getauft werden. So, wir haben mit dem Bibelunterricht begonnen. Wir haben biblische Themen betrachtet. Und als sie wieder einmal kamen, sie saßen mir so gegenüber, da stellte er die Frage, What is a disciple of Jesus? Was ist ein Jünger Jesu? Was hättest du geantwortet? Was hättest du geantwortet, bitte? Ja, der hat mich so lange angesehen, bis ich geantwortet habe. Also ich frage euch jetzt, ja, du musst jetzt antworten. Was würdest du denn antworten auf diese Frage? Und er hat sie ernst gemeint. Was ist ein Jünger Jesu? Was ist das? Bitte? Ein Nachfolger, würdest du sagen. Dasselbe? Noch etwas? Der das tut, was Jesus gesagt hat. Und da war noch eine Hand? Also das wäre jetzt noch etwas intensiver, ja? Der in seinen Fußtapfen geht. Der ihm also wirklich nachgeht. Bitte? Also das weitergibt, was er gehört hat. Ich habe zu ihm gesagt, und ich habe gedacht, ich bin gut, ich habe gesagt, ein Nachfolger. Und er schaut mich an und sagt, is that all? Ist das alles? Und ich sagte, hä? Ich habe gedacht, was will er denn noch? Das ist doch logisch, oder? Ist doch logisch die Antwort, das ist doch auch adventistisch. Ein Nachfolger. Und er sagt zu mir, it can't be, das kann nicht sein, da muss mehr sein. Im Nachhinein klang mir meine Antwort wie eine bildhafte Beschreibung. Versteht ihr? Einer, der nachläuft. Jesus geht voraus und er sagt dann, schau mal, dass du mir hinterherkommst. So wie ein Bild. Ich habe dann zu ihm gesagt, lass uns nächste Woche noch einmal über diese Frage reden. Einverstanden? Weil ich merkte, ich muss da jetzt irgendwie mich damit beschäftigen. Ich konnte ihm jetzt nicht das sagen, was er gerne hören wollte. Und so wurde für mich aus dieser einen Frage die Dokumentation einer Beziehung. Bevor wir das machen, möchte ich mit euch ganz kurz einen Test machen. Test heißt die Frage, was seht ihr hier auf diesem Bild? Ganz kurz, ich brauche noch so ein paar kurze stichwortartige Antworten. Was seht ihr auf dem Bild? Wer fängt an, bitte? Ein Maler, gut, was noch? Also er malt Jesus, ja? Und was kann man noch erkennen? Bitte? Also das hier ist der Schatten von dieser Lampe hier. Ja? Hier ist eine Leuchte und das ist deine Hand, das ist der Schatten hier. Das ist sonst nichts. Was noch? Da ist noch was drauf. Strengt euch ein bisschen an. Was sieht man noch auf dem Bild? Okay, ja, das Bild scheint ihn anzuschauen. Okay, einverstanden. Du siehst auch was? Was siehst du? Ach, Stühle. Richtig, ja, danke schön. Stühle auf dem Bild. So. Die Lampe haben wir schon. Da liegt ein Buch auf dem Stuhl. Und was könnte das sein, wenn er Jesus malt? Das könnte die Bibel sein. Das Problem ist nur, dieser Maler hier, er liest etwas und jetzt macht er sich sein Bild, versteht ihr? Es entsteht sein Bild. Die Gefahr dabei, ihr Lieben, die Gefahr dabei ist folgende, nämlich, und der Mensch schuf sich Gott nach seinem Bild. Versteht ihr den Unterschied? Bei der Schöpfung heißt es, und Gott schuf sich den Menschen nach seinem Bild. Die Gefahr heute ist, dass wir uns unseren Gott schaffen. Und dann gibt es den Gott der Vegetarier. Und heute gibt es noch einen ganz anderen Gott, der Veganer. Bitte versteht mich nicht falsch. Ich persönlich spreche mich aus für eine gesundheitsbewusste Ernährung. Und ich habe da einen Kapitän an meiner Seite, das ist meine Frau, die hat das Schiff hier im Griff, also das Ruder meine ich, ja. Die managt das schon. Also gesunde Ernährung ist etwas ganz Wichtiges, gehört zur Jüngerschaft, ihr Lieben. Das möchte ich damit nicht sagen. Ich wollte nur sagen, es entstehen Gottesbilder. und auch in der Adventgemeinde. Was ist unser Gottesbild? Jesus gab uns eine Verheißung in Johannes Kapitel 16. Der Heilige Geist wird uns in alle Wahrheit leiten. Und was, wenn dieses in die Wahrheit leiten mit deinem Bibelverständnis zu tun hat? Mit deinem Verständnis der stillen Zeit? Mit deinem Verständnis über die Gemeinde? Oder mit deinem Verständnis in der Kindererziehung? Wie führe ich mein Kind zu Christus? Und was ist, wenn Gott hier dir zeigen möchte, dass du etwas ändern musst? Sind wir dazu bereit? Offen? Im Hebräischen hat die Bedeutung des Wort Jüngers den Begriff Lehrling. Ein Azubi, ein Auszubildender. Und ein Lehrling hat eigentlich immer einen Meister, richtig? Der Lehrling lernt vom Meister. Auch nach dem Griechischen das Gleiche. Ein Schüler oder ein Lernender steht hier für Jünger. Die tiefere Bedeutung eines wahren Jüngers ist folgende: Seinem Lehrer anhängen, in Lehre und Leben. Verstanden? Ich wiederhole das nochmal. Ich habe das jetzt nicht hier an der Tafel. Ein wahrer Jünger ist jemand, der seinem Lehrer anhängt. Nicht nur nachläuft, anhängt und das in Lehre und Leben. Und dann schaut es vielleicht so aus. Was ist der Unterschied hier? Nochmal Frage an euch. Komm, auch ganz kurz. Ja. Also hier sitzt jetzt das Bild plötzlich auf dem Stuhl. Ist lebendig geworden. Was seht ihr noch? Ja, bitte. Aha. Was haltet ihr von seiner Position hier? Wie schaut das aus? Neugierig? Auf Spannung? Ist es aktives Hören? Da werden wir gleich noch hinkommen, aktives Zuhören. Und merkt ihr was? Hier ist jetzt mal die Bibel zugeschlagen. Jesus spricht jetzt selbst. Das brauchen wir. Das ist Jüngerschaft. Dass du nicht nur deine Andacht machst, deine stille Zeit, aufschlägst, liest Bibel zu, Amen und zur Arbeit gehst. Dass du auch diese Zeit findest. So zu dieser Frage, Jesus, was willst du mir eigentlich sagen? Was hat das, was ich jetzt lese, mit meinem Leben zu tun? Wie kann ich das übertragen? Hier noch einmal die beiden Bilder. Die Gefahr hier auch bei uns, sich seinen eigenen Gott, sein eigenes Gottesbild zu schaffen. Was wir brauchen, das ist das hier. Und dann eben das Verständnis. Ein Jünger heißt, seinem Lehrer anhängen in Lehre und Leben. So, ich möchte gerne mit euch die Bibel aufschlagen. Wir wollen einmal, und das war genau das, was ich getan habe, in dieser Woche, als dieser junge Mann mich fragte, was ist ein Jünger Jesu, was ist das? Und das haben wir hier stehen. Das ist ein Schüler, ein Lernender, der seinem Lehrer anhängt, in Lehre und Leben, bitte. Wir wollen den ersten Text aufschlagen, in Jesaja Kapitel 50, Vers 4. Jesaja 50, Vers 4. Da lese ich hier, Vers 4, Gott der Herr hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zur rechten Zeit zu reden. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie ein Jünger hört. Ich möchte gerne den zweiten Teil zuerst setzen. Ich möchte es gerne umdrehen. Ich glaube, der zweite Teil kommt zuerst und der erste Teil danach. Denn wenn ich bei Jesus war, um zu hören und gehört habe, dann weiß ich auch, mit den Müden das rechte Wort zu reden. Versteht ihr den Gedanken? Wir tauschen es einfach mal um. Und das sagt hier Jesaja, ab und zu mal weckt Gott mich auf, dass ich ihm zuhöre, was er mir zu sagen hat. Einverstanden? Du sagst nein? Warum nicht? Was sagst du? Wow. Liebe Grüße an alle Morgenmuffel. Hein? An alle Morgenmuffel. Alle, die sagen, oh, morgens habe ich so komme ich mühsam so auf Touren. Und hier sagt Jesaja, der liebe Gott weckt mich jeden Morgen auf. Punkt. Das ist eine Tatsache hier. Das ist ein Fakt. Und liebe Freunde, das funktioniert. Wenn du sagst, Herr, das möchte ich auch, weck mich auf, das geht. Gott weckt dich auf. Aber achte bitte drauf, auf den Zeitplan. Du kannst nicht bis nachts in die Puppen unterwegs sein und dann sagen, lieber Gott, morgen würde ich gerne um 4:30 aufstehen. Das wird nicht funktionieren. Wir brauchen auch unseren Schlaf. Aber Gott weckt auf. Und das sagt hier der Text, damit ich höre, wie ein Jünger hört. Das meint das hier. Lehre und Leben Jesu verstehen, hören, richtig zuhören. Kennt ihr das? Wehe, man macht das nicht. Was ist, wenn der Mann seiner Frau nicht recht zuhört, was sie sagt? Oh, da können Frauen interessant werden. Meine Frau, ich dachte eigentlich, sie hat Kinderbetreuung jetzt. Dann dachte ich, kann ich da offener reden? Jetzt ist sie eigentlich da. Ich rede trotzdem drüber. Eine Geschichte, die ist 25,5 Jahre alt. Mein erster Sohn, der Erstgeborene, war vielleicht 6 Monate alt, ich weiß es nicht mehr so genau. Meine Frau hatte einen wichtigen Termin und sie sagte, hör mal zu, heute bist du der Chef, hier ist das Kind, hier ist das Essen. Kennt ihr Grubs-Mixbecher so, die großen hier? Der war schon alles fertig, der Brei war fertig und sie sagte, 2 Mahlzeiten in der Zeit, wo ich weg bin, fütter das Kind. 2 Mal, habe ich gar nicht gehört. Ich habe nur gehört, bin weg, Mahlzeit, Kind, füttern. Alright. Und ich habe gesagt, das werde ich machen. Und der Kleine, der schreit dann, dachte ich, okay, schreien heißt Hunger, hol ihn aus dem Bett, sage ich, Dennis, alles klar, Papa, fütter dich jetzt. Was ich nicht ganz verstanden habe, dass etwa nach der Hälfte des Grubsbechers, der saß da und hat so gesagt, oh. Aber er konnte nicht sprechen, er wollte eigentlich sagen, reicht jetzt, Daddy. Er hat nicht gesprochen, ich habe es nicht verstanden und ich immer, komm, noch einen für Papa und noch einen. Und ich dachte mir, meine Güte, wie soll ich denn den ganzen Becher schaffen? Aber sie hat gesagt, Essen, Kind. Dachte ich, wenn das wieder schief geht, dann habe ich Probleme. Und ich habe hier meine Pflicht erfüllt. Diese Essensperiode dauerte viel länger als normal. Dachte ich, wie geht das? Und als er dann ganz fertig war, der war ganz fertig. Der Grubsbecher war leer. Und ich war glücklich. Und ich habe ihn dann so am Boden hingelegt. Er lag dann so da. Da dachte ich, irgendwas stimmt. Ach, wickeln, vielleicht, ja, wickeln, habe ich auch noch gemacht, ins Bett gelegt, der war ruckzuck weg. Er hatte einen stundenlangen Verdauungsschlaf zu absolvieren. Meine Frau kam nach Hause und sagt, und alles klar, sag ich, alles klar, alles im Griff. Sagt sie, wo ist denn die 2. Mahlzeit? Ich möchte es gern anwerfen. Sag ich, 2. Mahlzeit? Plötzlich hatte ich vor Augen, huch, der wollte ja schon gar nicht mehr nach der Hälfte. Schatz, huch. Wie sage ich das jetzt? Da sagt sie, wo ist der Dennis? Ja. Du, der schläft. Der schläft. Sagt sie, immer noch? Sag ich, ja. Wo ist das Essen? Sie hat alles. Nee, ich habe ihm alles gefüttert. Ich habe nicht richtig zugehört. Und dann kam das dabei raus. Ja. Mein Sohn hat mir das längst verziehen. Meine Frau auch. Aber richtig zuhören heißt da sein. Versteht ihr? Hören. Und Jesaja sagt hier, ein Jünger Jesu hört auf das, was Gott sagt. Und da Gott wusste, dass wir Menschen hier so unsere Nöte haben, auch mit dem Hören, da hier haben wir das erste Wort, das klicke ich hier gerade mal an, hören. Die Frage, wie komme ich denn wirklich zum Hören? Und die Antwort aus der Heiligen Schrift ist, ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge macht beides der Herr. Ein hörendes Ohr, ein sehendes Auge macht beides der Herr. Sprüche 20, Vers 2. Und bedenkt bitte, dass gerade auch in diesem Punkt Jesus hier als Mensch auf Erden gelernt hat. Hebräer 5, Vers 8 und 9. So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind. Beachtet bitte dieses Wortspiel hier. Er hat gehorsam gelernt und ist für alle, steht hier, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils. Wir schlagen den zweiten Begriff auf. 1. Johannes 3, 35. Johannes 1, 35. Johannes 1, 35. Kapitel 1, ich lese ab Vers 35. Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er, siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten ihm nach. Frage an euch, was ist hier das zweite Element für Jüngerschaft? Was ist das Wort hier, das wir brauchen? Folgen. So, hier haben wir das Wort stehen. Ihm nachfolgen. Die Situation ist ganz einfach. Johannes hatte auch schon Jünger um sich geschart. Und an diesem frühen Morgen waren sie bei seinem Lehrer. Und als Johannes jetzt Jesus dort vorbeigehen sieht, dann spricht er zu ihnen und sagt, hey, dort, das ist das Lamm Gottes. So, was wir hier haben, sie hören, was Johannes sagt, und sie sind gehorsam und sie folgen jetzt Jesus, nicht mehr Johannes. Johannes sagt, ich muss abnehmen, er aber muss zunehmen. Und zu diesem Zusammenhang, da hat Jesus Folgendes zu sagen, das ist für mich wie eine Verheißung. Da könntet ihr jetzt in eurer Bibel ein V hinschreiben, rechts oder links, wo auch immer das ist. Ein V steht für Verheißung. Hier eine Verheißung, in dem Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Wer mir nachfolgt, ihr Lieben. Und ich glaube, das ist das, was wir alle wollen, mit unseren Kindern. Und Jesus sagt ja, der wird nicht länger im Finsteren gehen, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Ich wünsche mir, dass das etwas ist, was du erfährst. Dass du hier sagen kannst, ja, das stimmt. Das erlebe ich in meinem Leben. Ich wandle in seinem Licht. Jesus sagt hier, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Merkt ihr, wie eng das zusammenhängt? Hören und folgen, diese zwei Elemente im Thema Jüngerschaft. Hören auf Jesus und ihm folgen. Das nächste Element findest du in Johannes Kapitel 2 und dort Vers 11. Johannes Kapitel 2, Vers 11. Das ist aber das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa. Er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Wir sind hier bei der Hochzeit zu Kana. Ich möchte da nicht näher drauf eingehen. Ich denke, das ist uns ja bekannt, dieser Ablauf dieser Geschichte. Jesus wirkt hier sein erstes Wunder. Das heißt, er offenbart seine Herrlichkeit. Die Jünger erleben etwas von der Allmacht Gottes. Jesus, der Sohn Gottes, er hat schöpferische Macht. Jesus kann sprechen und es geschieht. Ja? Füllt die Krüge mit Wasser. Jesus spricht. Und damit wandelt er dann Wasser in Wein. Und was heißt es hier im Text jetzt? Sie, er offenbart ihnen seine Herrlichkeit und, bitte, was steht da? Sie glauben an ihn. Das ist also hier unser nächstes Element. Glauben, das hat mit Vertrauen zu tun. Folgen hat mit Gehen zu tun. Ich entscheide mich zu gehen. Und Glauben mit Vertrauen. Das sind hier unsere ersten drei Merkmale, die Jüngerschaft beschreiben. Ihr merkt, das ist schon viel mehr wie eine Bildbeschreibung. Das ist eine Beziehung, die hier dokumentiert wird. Und darum geht es mir. Dass wir als Eltern, als Leiter in der Kindersabbatschule, dass wir das rechte Verhältnis leben. Weil wir eine Verantwortung haben für unsere Kinder. Ein weiteres Element findest du in Johannes Kapitel 13. Johannes Kapitel 13. Da schreibt hier Johannes, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Was ist hier unser Element, das wir suchen? Liebe hat mit Annehmen zu tun. Ich möchte jetzt gar nicht auf die Bergpredigt eingehen, da wo Jesus so klar über Liebe gesprochen hat. Aber ich möchte zusammenfassen, Liebe hat mit Annehmen zu tun. Die Frage ist, was ist denn hier jetzt das Neue? Johannes schreibt ja nur, aber Jesus hat ja gesprochen. Und er sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, also ein weiteres dazu, oder was? Aber wenn wir diese Thematik in der Bibel nachschauen, so neu war das gar nicht. 5. Mose 6, Vers 5. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, ganzer Seele und all deiner Kraft. 3. Mose 19, 18. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. So, das Gebot der Liebe gab es doch schon. Das war doch nichts Neues. Das Gebot der Liebe, so alt wie die Menschheit. Was war das Neue hier in diesem Text? Frage an euch. Dankeschön. Das Neue hier, wie ich euch geliebt habe. Man kann Jesus sagen, wenn das der Fall ist, ihr lieben Geschwister, ich spreche jetzt euch als Eltern an, ihr in Beziehung zu euren Kindern, ich spreche unsere Leiter an in der Sabbatschule, in der Gemeinde und fasse zusammen, wenn das der Fall ist, dass wir diese Liebe leben, dann sagt Jesus hier, dann werden die anderen, auch die da draußen, die Outsider, sie werden erkennen, dass ihr meine wahren Jünger seid. Aber da können wir doch jetzt nicht sagen, so als wenn das ein Angebot wäre. Ja, ich versuch's mal. Mal schauen. Das hat Jesus auch nicht so gesagt. Probiert's mal mit der Liebe und wenn es nicht so klappt, dann vergesst wieder, dann war es halt nicht so wichtig. Schaut mal, wie ihr damit zurechtkommt. So ist das nicht gemeint. Sagt mir, was drückt denn aus, wenn Gott von einem Gebot spricht? Was drückt das aus? Ist das ein Ratschlag oder ist das ein Ich gebiete dir? Was würdet ihr sagen? Hallo, seid ihr noch da? Oder? Bitte? Eine Forderung, sagst du. Es ist ein Gebot. Ja? Er sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Das heißt also, haltet euch doch bitte daran. Und wie gehst du damit um, wenn Jesus sagt, so wie ich es getan habe, bitte mach es so. Geschwister, als mir das klar wurde, habe ich gesagt zu Gott, kann ich nicht. Kapitulation. Ich kann das nicht. Ich bin ein sündiger Mensch. Und ist das jetzt eine Kontroverse dann? Dass Gott etwas fordert und du sagst, ich kann das doch gar nicht, Gott. Ich schaffe das nicht. Der Level ist viel zu hoch, Jesus. So wie du, wer bin ich? Leute, was ist die Antwort? Wie geht das jetzt? Verlangt Gott etwas Unmögliches von uns? Nein. Die Antwort ist die, dass Jesus sagt, du hast recht. Du kannst das nicht. Du kannst es nicht. Aber ich in dir werde es tun. Und zwar nach Römer 5, Vers 5. Achtet einmal genau auf den Wortlaut hier in diesem Vers. Hoffnung lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Was ist mit dem Heiligen Geist? Hier steht, der uns gegeben ist. Und liebe Freunde, jetzt dürfen wir uns darauf berufen. Jetzt dürfen wir sagen, Herr Jesus, mit Römer 5, Vers 5, kann ich dein Gebot erfüllen, meine Kinder so zu lieben, wie du mich geliebt hast. Auch unsere Sabbatschulleiterinnen und Leiter, auch ihr könnt sagen, Herr Jesus, mit Römer 5, Vers 5, kann ich es tun. Nur, wir sollten auch darum bitten. Denn Jesus hat so klar gesagt, bittet doch von mir, damit er bekommt. Suchet mich doch, damit er mich findet. Klopfet an bei Gott, es wird euch aufgetan. Jesus möchte hier die Schätze des Himmels öffnen. Er sagt, bittet mich, ihr werdet bekommen. Für mich, ganz persönlich, als Prediger, ich habe gelernt, morgens, wenn ich mit Jesus alleine bin, zu sagen, Herr, schenk mir diese Liebe, bitte. Wie es da steht. Der Heilige Geist soll sie ausgießen in mein Herz. Nächster Punkt. Johannes 15 und dort Vers 8. Johannes 15, Vers 8. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Was ist hier das nächste Merkmal, das wir brauchen für Jüngerschaft oder ein Jünger sein? Bitte? Frucht bringen. Versteht ihr? Wir haben jetzt, zähl mal kurz auf, wir haben jetzt, was war das Erste? Hören. Dann hatten wir Folgen. Dann hatten wir Glauben, Lieben. Und jetzt sagt uns hier kein anderer als Jesus selbst, er sagt, ich erwarte von dir als mein Jünger, dass du in deinem Leben Frucht bringst. Und dann steht dort, und werdet meine Jünger. So, hier haben wir die Frucht. Hat mit Dienen zu tun. Fällt euch auf hier in diesem Vers 8, diese grammatikalische Wendung? Werdet meine Jünger. Das heißt, das ist nicht etwas, was so funktioniert. In der Jüngerschaft wachsen wir zu Christus hin. Jüngerschaft meint ihm ähnlicher und ähnlicher werden, auch als Vater und Mutter, als Leiter. Für unsere Kinder. Verstehen wir den Gedanken, unsere Kinder müssen erleben, dass wir als Eltern ihm ähnlicher werden. Ein weiterer Punkt, Kapitel 8, Johannes. Und dort Vers 30 bis 32. Johannes 8, 30 bis 32. Als er das sagte, glaubten viele an ihn. Da sprach Jesus an den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Was ist hier unser Element für Jüngerschaft? Bitte? Am Wort bleiben. Das heißt, an dem, was Jesus uns sagen möchte. Bleibet an meinem Wort, bedenkt das bitte, dann seid ihr in Wahrheit meine Jünger. Versteht ihr, liebe Freunde, es geht nicht darum, einen Luftballon mit Gas füllen und darauf schreiben, ich liebe Jesus und du lässt ihn hochsteigen an der Schnur, dass es alle lesen können, das bringt gar nichts. Sondern im persönlichen Leben Jünger sein. Heute, wenn ich lebe, sein Jünger sein. Ich denke hier noch einmal an diesem Begriff: Lieben heißt annehmen. Liebe, lieben, gelebter Glaube. Ich war unterwegs als Buchevangelist und ich kam dann in die Haustür, hatte ein längeres Gespräch mit der Frau. Sie machte mir ganz deutlich, dass sie nichts kaufen kann, dass sie kein Geld hat, dass sie nicht die Mittel dazu hat. Ihr Mann liegt im Krankenhaus. Raucherbein, muss amputiert werden und sie weiß gar nicht, wie es weitergehen soll. Sie waren selbstständig und hatten ein Hutgeschäft und auf den Jahrmärkten Hüte zu verkaufen. Das war so ihr Einkommen. Und ich habe mir das angehört und wusste auch nicht so recht, was ich da jetzt noch tun könnte. Wir hatten ein Glaubensgespräch, ich habe mit ihr gebetet und da habe ich was gesagt. Ich habe zu ihr gesagt: Wissen Sie, wenn Sie mal Not haben, rufen Sie an. Ich bin dann für Sie da. Und habe ihr einen schönen Tag gewünscht. Und das war's. Es vergingen einige Wochen. Ich kam abends nach Hause. Meine Frau sagt: Du, da hat heute eine Frau X angerufen. Kennst du die? Sag ich: Nö. Ja, aber die hat gesagt, sie kennt dich. Du warst bei ihr. Und wenn sie mal Not hat, dann soll sie dich anrufen. Dann hilfst du ihr. Und dann sagt sie zu mir: Hast du was versprochen? Und ich sage: Nö. Nee. Ja, schon. Und dann sagt sie: Ja, was jetzt? Und dann sage ich: Meine Güte, ich habe gesagt, wenn Sie Hilfe brauchen, dann helfe ich Ihnen, Punkt. Ja, aber, ja, das hat sie genauso verstanden. Genauso. Da hatte ich schon ein komisches Gefühl so im Bauch. Ja. Huch, was passiert denn jetzt? Und ich rief da an und sage: Ja, hallo. Ah, schön, dass Sie anrufen. Ha, ich freue mich ja so, Ihre Stimme zu hören. Und wissen Sie noch, Sie haben doch gesagt, wenn ich in Not bin, oh je, dachte ich, jetzt pass auf, was jetzt kommt. Dann helfen Sie mir. Stimmt das? Ja. Sie sagte: Ich brauche Sie. Jetzt am Sonntag, Jahrmarkt. Hüte verkaufen. Ich wurde ganz nervös. Und meine Frau sagt: Hast du das versprochen? Dann musst du es auch halten. Punkt. Oh, von meiner Frau keine Hilfe. Ich war wie in einer Sackgasse. Ich dachte: Hüte verkaufen? Ich bin doch nicht blöd, oder? Und sie sagt: Ja, und kommen Sie, oder? Kann ich, meine Güte, ich muss zu meinem Wort stehen. Liebe leben, ja, so gelebter Glaube. Und ich sagte: Ja, ich komme. Ich hatte 2, 3 schlechte Tage. Und dann kam endlich dieser Sonntag. Und dann stand hier der Buchevangelist auf dem Jahrmarkt. Lauter Hüte um sich herum. Und dann kamen die Leute, die jungen Damen, wollten irgendwelche Hüte kaufen, haben irgendwelche Fragen gestellt. Ich hatte keine Ahnung, weil die gute Frau, die sagte zu mir: Ich habe jetzt einen wichtigen Termin, den muss ich einhalten. Ich lasse Sie hier mit der Kasse und den Hüten und machen Sie es gut. Und weg war die Frau und ich war alleine hier. Und dann stellen wir die Fragen über die Hüte und ich hatte keinen blassen Dunst. Aber der liebe Gott hat jetzt dann dieses Unvermögen gesegnet. Ich habe Hüte verkauft und gar nicht wenig. Die Frau kam zurück, die war überglücklich, sagte, oh, wahnsinnig. Ich dachte mich, das erste und letzte Mal Hüte verkaufen. Aber was glaubt ihr, als ich nach Hause gefahren bin, was ich für ein Gefühl hatte? Ein Gefühl, ein Segen gewesen zu sein, ein Jünger, in der Not geholfen. Gelebte Liebe oder gelebter Glaube. Am Wort bleiben. Das war ein weiterer Punkt oder Element hier für unsere Liste. Jetzt gibt Jesus uns hier zu diesem Thema Jüngerschaft zwei Bedingungen. Und die möchten wir uns jetzt einmal anschauen. Zwei Bedingungen, und zwar in Lukas 14, Vers 25. Lukas 14, Vers 25. Es ging aber eine große Menge mit ihm, und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasset nicht seinen Vater, seine Mutter, seine Frau, seine Kinder, seine Brüder und Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Harte Worte, oder? Harte Worte. Der kann nicht mein Jünger sein, sagt hier Jesus. Wenn man hier im griechischen Testament nachschaut, dieses Wort, das hier im Griechischen steht, das hat zwar auf der einen Seite wirklich die Bedeutung hassen, verabscheuen, das steht tatsächlich da, aber es gibt noch eine zweite Bedeutung, nämlich weniger liebhaben. Versteht ihr? Ein Wort, zwei oder drei Bedeutungen, und wir müssen dann die richtige Bedeutung wählen. Wir haben ja auch im Deutschen Wörter mit verschiedenen Bedeutungen, oder nicht? Bank zum Beispiel. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zurückkomme und sage, du, ich war im Wald spazieren und nach zwei Stunden war da eine Bank, dann weiß doch jeder, was gemeint ist, oder? Da denkst du doch nie dran, dass ich mit der Scheckkarte im Wald war, um Geld zu ziehen, am Bankautomat, oder? Bank heißt sitzen. Und wenn ich dir erzähle, ich war in der Stadt und auf der Bank und habe mein Geld geholt, dann denkt keiner daran, dass ich irgendwann auf der Bank gesessen bin. Jeder weiß sofort, was Bank bedeutet. Und auch hier in diesem Text. Jesus will eigentlich sagen, wer Vater oder Mutter, Ehegatte, und jetzt ihr lieben Eltern und besonders ihr lieben Mütter, wer sein Kind, sagt Jesus, mehr liebt als mich, was ist mit dem? Was ist mit dem? Der kann nicht mein Jünger sein, Punkt. Das heißt, der ist eigentlich verloren. Versteht ihr, es geht hier um Prioritäten. Jesus erwartet natürlich, dass wir unsere Kinder lieben. Und ihnen alles geben, was sie wirklich brauchen. Aber Jesus erwartet, dass ihm die erste Liebe gehört. Das ist die Priorität. Die erste Liebe. Denn deine Kinder können dich nicht erlösen. Aber Christus hat es bereits getan. Also hier meint es wirklich, Jesus die erste Liebe schenken. Das ist gelebte Jüngerschaft. Und noch ein zweites Beispiel auf der Seite, auf dem Vers 33. So auch jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Das meint nicht lossagen von allem, was wir haben, alles verkaufen und dann den Erlös den Armen geben und dann an der Straße und selbst betteln. Ja, das meint das nicht. Lossagen nach dem Wort aus dem Grundtext meint, erlaube nicht, dass etwas, eine Sache zwischen dir und Christus steht. Sage dich los. Und ich denke, da sind wir uns einig, das kann alles sein, oder? Etwas, was zwischen dir und Christus steht, das kann alles sein. Nachfolge. Oder erlöst sein ist ein Geschenk Gottes. Ist das richtig? Christus erlöst uns, ein Geschenk Gottes. Und trotzdem kostet es uns alles, was wir haben. Ich erinnere euch an Jesu Gleichnis vom Acker mit dem Schatz im Acker. Was hat der getan, der den Acker kaufen wollte, damit er den Schatz bekommt? Was hat er getan? Er hat alles verkauft. Oder der Perlenhändler. Er hatte schon viele Perlen gekauft, aber er sah eine Perle und die steht für Christus. Er sah diese Perle und sagt, die will ich haben. Was musste er dafür geben? Was? Alle Perlen, sein Haus, sein Sparbuch, sein Konto, alles abgeben. Versteht ihr diesen Gedanken, diesen Wechsel? Erlösung, ein Geschenk Gottes. Aber sie kostet uns alles, was wir haben. Das bedeutet, wir sind bereit, alles für Christus aufzugeben, nach der Hoffnung für alle, Lukas 14, 33, um mir nachzufolgen. So, und hier Liebe zu Jesus bekommt die erste Priorität. So viel zu unserem Predigtthema heute, Jüngerschaft. Ein Jünger Jesu sein und ihm nachfolgen. Und das umso viel mehr, wenn es um unsere Kinder geht. Unsere Kinder, und darf ich das einmal so sagen, ohne jetzt hier zu weit zu gehen, unsere Kinder, die wir als Geschenk von Gott bekommen haben, haben ein Anrecht darauf, uns als gute Vorbilder zu sehen. Ist das richtig so? Haben die Kinder dieses Anrecht? Wie gehen wir mit der Botschaft jetzt um, die wir heute Morgen gehört haben? Wenn du einmal mit mir zu Johannes Kapitel 6 gehst, Johannes Kapitel 6. Jesus hat dort über die Erlösung gesprochen. Da waren seine Jünger versammelt. Einmal die 12 und dann noch viele andere, die auch schon seine Jünger geworden waren. Die waren da auch versammelt. Und Jesus hält die Predigt über die Erlösung. Und als er fertig ist, antworten seine Jünger, Vers 60, viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen, das ist aber eine harte Rede, wer kann sie hören? Ich habe mir hier in meine Bibel eine Klammer gemacht und habe geschrieben, wer will sie hören? Klammer zu. Willst du das hören? Was haben wir gesagt? Jüngerschaft, unser erster Text.